Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Kaum ein Fall am Trierer Landgericht hat im letzten Jahr für so viel Aufsehen gesorgt wie unser heutiger Fall. Ein 40-Jähriger aus Trier braucht Geld und entscheidet sich dazu, die Tante seiner Ex-Frau zu überfallen und sie dabei zu töten. Doch der folgende Prozess verstrickt neben Mitbewohnern, Zellengenossen und der Freundin des Angeklagten auch seine Verteidigerin in Probleme.
Wie die Ermittler dem Angeklagten trotz des ganzen Chaos auf die Schliche kamen, weshalb es im Gericht nicht nur einmal heiß herging und warum sogar die Büroräume der Verteidigerin von der Polizei durchsucht wurden, darüber sprechen wir heute mit unserer Kollegin und Gerichtsreporterin Katharina de Moss. Hi.
Hi.
Katharina, am 4. November 2024 wird eine 48-Jährige tot in ihrer Wohnung in Trier-West aufgefunden. Was wusste man zu dem Zeitpunkt zu dem Verbrechen?
Also es war so gelaufen, dass ihr Bruder und ihre Nichte sie in ihrer Wohnung tot aufgefunden hatten. Sie lag wohl versteckt unter einer Matratze und man hatte von Anfang an auch schon festgestellt, dass die Geldkassette, in der sie immer recht viel Geld aufbewahrt hatte, dass die leer war. Da war auch eine EC-Karte drin, auch die fehlte samt PIN.
Wer war denn das Opfer?
Das Opfer war eine 68-jährige Frau aus Trier-West, die da wohl ziemlich zurückgezogen lebte. Im Haus wohnte auch noch ihre Nichte und als sie dann ein paar Tage nicht erreichbar war, sie war vorher gestürzt, ne, und deshalb hatte ihr Bruder eigentlich täglich angerufen, um zu fragen, wie es ihr geht. Und als sie dann nicht erreichbar war, haben der Bruder und auch ihre Nichte sich sofort große Sorgen gemacht und sind deshalb, nachdem sie es ein paar Mal vergeblich versucht hatten, sie zu erreichen, sind sie hingefahren und haben dann diese schreckliche Situation vor Ort entdeckt.
Die Ermittlungen liefen dann an und der Verdacht fiel auch sehr schnell auf den 40-jährigen Ex-Mann ihrer Nichte. Wieso das? Wer ist der Mann?
Der Mann ist ein arbeitsloser Schrotthändler aus Trier, der auch schon öfter Ärger mit dem Gesetz hatte. Zeugenaussagen zufolge hatte er zwei verschiedene Gesichter. Auf der einen Seite wurde er von seiner Ex-Frau oder seinen Ex-Frauen als ganz sympathischer Kerl beschrieben, als fürsorglicher Vater. Also insgesamt hat er 5 Kinder, 4 mit seiner ersten Frau und ein schwerbehindertes Kind mit der Nichte der Getöteten. Die haben auch zusammen in dem Haus in Trier-West gewohnt, solange er nicht im Gefängnis war. Und die Tante hat sich dort um seinen Sohn wohl auch recht intensiv gekümmert. Auf der anderen Seite wurde der Mann beschrieben als eifersüchtig, als aggressiv und gewalttätig. Deshalb auch immer wieder die Polizei kannte ihn auch schon, war immer mal wieder vor Ort. Die zweite Frau berichtete im Gericht, dass sie ihn 2018 im Drogenmilieu kennengelernt hatte. 2019 kam er dann ins Gefängnis. 2020 hat sie ihn dann nach eigenen Berichten im Knast geheiratet. Und 2021 bekamen die beiden ein Kind und kurz darauf haben sie sich dann auch getrennt. Die Frau, die blieb in dem Haus wohnen, wo auch ihre Tante wohnte, er nicht. Er zog dann aus. Die Ex-Frau hatte auch berichtet, dass der Angeklagte wusste, dass bei der Tante immer ein paar tausend Euro in der Geldkassette liegen. Da lag er als vorbestrafter Verdächtiger natürlich ziemlich nah.
Der Mann flüchtete nach der Tat relativ schnell aus Deutschland. Wie konnte die Polizei ihn denn finden?
Ja, er ist aus Deutschland geflüchtet und zwar mit seiner rumänischen Freundin. Sind die beiden haben sich dann nachts ins Auto gesetzt und haben sich nach Rumänien abgesetzt. Wobei die offizielle Begründung von seiner Seite aus dafür lautete, dass der Sohn seiner Freundin erkrankt sei und sie also schnell nach Rumänien müssten. Und wie er dann gefasst wurde, wurde vor Gericht folgendermaßen dargestellt. Seine Schwester hat berichtet, dass sie völlig durch den Wind war, als dann, als sie herausgefunden hat, dass ein Haftbefehl gegen ihren Bruder läuft, hat dann immer wieder versucht, ihn zu erreichen, hat ihm auf Band gesprochen. Und daraufhin hat der Mann sich wohl ins Auto gesetzt und ist zurückgefahren Richtung Deutschland und wurde dann an der ungarischen Grenze festgenommen, weil der Haftbefehl gegen ihn vorlag.
Also hat er sich quasi gestellt?
Jein, also er wurde schon festgenommen, ne, wegen des Haftbefehls. Er hat es jetzt nicht bis zur deutschen Polizei geschafft, aber angeblich war das seine Absicht, sich dann zu stellen.
An dem Tag wurde ebenfalls die Freundin, von der du gerade gesprochen hast, festgenommen. Die war ja mit ihm unterwegs. Was wissen wir denn über die?
Die Frau war damals 37 Jahre alt und rumänische Staatsangehörige. Sie war allerdings schon seit vielen Jahren regelmäßig in Trier, weil sie hier als Sexarbeiterin gearbeitet hat und zwar in einem Etablissement in der Nähe vom Hauptbahnhof. Und da haben die beiden sich offenbar auch kennengelernt, ein paar Wochen vorher und waren dann ein Paar geworden. Die Frau tauchte in der Verhandlung auch mal auf als Zeugin Und sie bezeichnete sich selbst als Hausfrau, war total stinkig, also sie war super sauer auf den Angeklagten. Er habe ihr Leben zerstört, sie hat wohl richtig Probleme bekommen, ihre Wohnung verloren und saß mit ihren beiden Kindern wohl mehr oder weniger auf der Straße, so stellte sie das dar.
Wegen der Festnahme, oder?
Ja, weil sie halt auch juristische Probleme bekommen hat durch das Ganze und ja, sie war nicht mehr so gut auf den Angeklagten zu sprechen. Also die Beziehung schien dann sehr erkaltet.
Und wie hat der Staatsanwalt dann die Tat dargestellt?
Die Tat wurde so beschrieben, dass er in diese Wohnung eingedrungen ist und die 68-Jährige attackiert hat. Er soll sie mit einem USB-Kabel brutalst erwürgt haben, also wirklich auch mit roher Kraft. Das Kabel war so fest um ihren Hals gewickelt, dass es der Nichte, die sie auffand, dann später schwer fiel, das wieder zu lösen. Und vermutlich aus Scham oder warum auch immer, hat er die Leiche dann unter einer Matratze versteckt. Hat dann die Geldkassette, die dort in der Wohnung eigentlich immer recht gut gefüllt war, geleert. Da waren mehrere tausend Euro drin und auch eine Bankkarte samt PIN. Und die hat er auch mitgenommen. Diese Karte, die soll er seinem ehemaligen Mitbewohner gegeben haben, einem 33-Jährigen, der auch angeklagt war in diesem Verfahren. Und der soll dann damit Geld abgehoben haben an vier verschiedenen Geldautomaten, jeweils 4.000 Euro, bis dann das Limit erreicht war und nichts mehr ging.
Du hast jetzt gerade den Mitbewohner erwähnt. Das heißt, es gab noch weitere Verdächtige?
Ja, es gab diesen weiteren Angeklagten, einen 33-jährigen Mann aus Trier. Die haben zusammen da in der Nähe vom Hauptbahnhof gewohnt. Und ihm wird vorgeworfen, Geld abgehoben zu haben mit der gestohlenen EC-Karte. Er räumte ein, dass er wusste, dass die gestohlen war, aber behauptete nicht gewusst zu haben, dass da so ein schlimmes Gewaltverbrechen dahinter steckte. Und er hat bei vier Gelegenheiten damit Geld abgehoben in der Trierer Innenstadt. Das war natürlich auch auf den Kameras festgehalten. Jeweils 1.000 Euro, bis das Limit erreicht war. Und genau, weitere Versuche, damit Geld abzuheben, scheiterten. Der Mann hat gestanden und er wurde dann zu 2 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt vom Landgericht Trier.
Und die Freundin, war die dann auch Teil des Prozesses? Die wurde ja auch festgenommen.
Ja, die Frau wurde in Rumänien auch festgenommen, aber die ganze Sache wurde von diesem Prozess abgetrennt. Das heißt, da wurde ein separates Verfahren gemacht und was daraus wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Während des Prozesses passierte noch etwas Außergewöhnliches und zwar geriet die Verteidigerin des Angeklagten, Christiane Gröner, selbst ins Visier. Warum das? Was war da los?
Ja, das stimmt. Das war wirklich außergewöhnlich. Der Staatsanwalt Erik Sammel warf ihr vor, Drogen in den Knast geschmuggelt zu haben für ihren Mandanten. Und er warf ihr auch vor, dass sie ihrem Mandanten ein falsches Alibi verschaffen wollte, indem sie sozusagen einen Mithäftling besticht.
Das ist wirklich außergewöhnlich, oder? Sowas gibt es wahrscheinlich
also,
nicht.
Ich habe das vorher noch nicht erlebt. Und was ich vor allem auch vorher noch nicht erlebt habe, ist, wie ungerechtfertigt diese Vorwürfe waren und auch wie schlecht die Staatsanwaltschaft recherchiert hat.
Was genau war das denn für ein Medikament und das hat sie ihm mitgebracht? Oder?
Nein, sie hat ihm das nicht mitgebracht. Das war ja der Vorwurf, sie hätte ihm das mitgebracht. Und sie hat von Anfang an gesagt, ich habe dem das nicht mitgebracht. Das wurde dem in der Haft verschrieben, also vom Arzt der Haftanstalt verschrieben, im Knast sozusagen übergeben, als Einschlafhilfe oder auch als ein Mittel, das heißt Amitriptylin. Und das wird bei Depressionen verschrieben oder auch bei Schlafproblemen. Und das ist wohl relativ gängig, dass Häftlinge dieses Medikament verschrieben bekommen. Und sie hat von Anfang an gesagt, ich habe dem das nicht mitgebracht. Der hat das in der Haft verschrieben bekommen. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft das nicht überprüft, sondern sie beschuldigt und da ja auch enormen Aufwand mit betrieben, einen Durchsuchungsbefehl sich geben lassen von der Haftrichterin und dann ihre Räume, ihre Kanzlei, ihre Privaträume, ihr Auto und ihre Person durchsucht, statt einfach mal im Knast anzurufen und zu fragen, hey Leute, kommt ihr das vielleicht von euch?
Vor allem für ein Medikament, das man jetzt nicht unbedingt als Droge bezeichnen würde.
Ja, also ich kenne mich jetzt mit Medikamenten nicht so aus, aber die Strafverteidigerin sagte mir, sie macht jetzt seit vielen Jahren diesen Job und Amitriptylin sei ihr als Droge noch in keinem Verfahren begegnet. Das ist wohl auch eher ja ein beruhigendes Medikament und jetzt nicht weiter aufputschend oder so. Von daher, statt also mal nachzuforschen, ob das vielleicht genauso ist, wie die Rechtsanwältin sagt, glaubte die Staatsanwaltschaft lieber einem Hallotri von Mithäftling, der behauptete, das sei so. Und die Folgen dessen, die waren ja auch relativ extrem.
Welche Konsequenzen hatte denn diese Anschuldigung?
Ja, die haben sich bei einer Haftrichterin einen Durchsuchungsbefehl geben lassen. Und zwar nicht nur für ihre Privaträume und ihr Auto, sondern auch für ihre Kanzlei und sogar ihre Person. Also es ging so weit, dass die Kanzlei durchsucht wurde und die Akten, die mit diesem aktuellen Mordfall zu tun hatten, wurden beschlagnahmt. Und da sagt eine Rechtsanwältin, das ist das Schlimmste, was ungefähr passieren kann in so einem Verfahren, weil ja dann auch die Gefahr besteht, dass die Gegenseite die ganze Verteidigungsstrategie kennt. Und sie sagte auch, ich befürchte, dass hier gar kein faires Verfahren mehr möglich ist. Und es ging aber noch weiter, auch ihre Privaträume wurden untersucht, ihre sämtlichen Medikamente beschlagnahmt. Und was ich mit am heftigsten finde, sie war also bei einer Hauptverhandlung, einer anderen Hauptverhandlung vor Gericht, die wurde unterbrochen, damit Polizisten ihr vor Ort Haare abschneiden können, um die auf Drogen zu untersuchen. Also ich finde, da ist die Staatsanwaltschaft wirklich sehr, sehr weit gegangen, aufgrund der Aussage eines inhaftierten Mannes.
Das ist dann ja auch wirklich schon demütigend.
Ja, das war, glaube ich, für sie auch persönlich alles andere als lustig. Ja, und ich hatte hinterher auch mit ihr nochmal einen separaten Artikel gemacht, weil das ja doch schon ein außergewöhnliches Prozedere ist, was sie da miterlebt hat. Und natürlich hinterlässt das Spuren. Und sie ist aber natürlich Anwältin, sie kann sich wehren. Und sie sagte dann, ja, jetzt verstehe ich auch ein bisschen besser, wie es meinen Mandanten geht, weil die können sich unter Umständen halt nicht so gut wehren, wenn was passiert.
Hat sie sich denn dann gewehrt?
Ja, sie hat sich einen Verteidiger genommen oder sogar zwei und sie hat auch Strafanzeige gestellt gegen den Mithäftling ihres Mandanten, von dem die Aussagen kommen. Und das Gericht, das Landgericht, hat dann auch festgestellt, dass diese Maßnahmen rechtswidrig waren. Also, dass das nicht im Verhältnis stand und weit übers Ziel hinausgeschossen war.
In der Zeit lag dann der andere Prozess auf Eis, oder?
Nee, der Prozess ging weiter und das hat es ja auch so schwierig gemacht. Es war ja auch im laufenden Prozess immer wieder Thema, ne, dass sie sich da bitterböse beschwert hat. Und sie hat ja auch versucht, dass der Oberstaatsanwalt abgezogen wird von dem Fall. Wegen Befangenheit. Der leitende Oberstaatsanwalt hat das aber abgelehnt.
Aber es hätte auch sein können, dass dann ein anderer Oberstaatsanwalt den Fall weitermachen muss.
Die Entscheidung lag bei der Staatsanwaltschaft und der leitende Oberstaatsanwalt hat sich anders entschieden.
Wurde quasi einmal nochmal Schwamm drüber gemacht und weitergemacht. Aber es ist ja nochmal wirklich deutlich gravierender, wenn eine Kanzlei durchsucht wird, als wenn jetzt zum Beispiel eine Bäckerei oder beim Zahnarzt eine Durchsuchung stattfindet, oder?
Ja, absolut. Also für die Durchsuchung von Rechtsanwaltskanzleien gelten sehr strenge Voraussetzungen der Verhältnismäßigkeit. Der Anwalt, der ist ja so ein Berufsgeheimnisträger. Alles, was du mit deinem Anwalt besprichst, besprichst du ja vertraulich. Und diese Vertraulichkeit ist dann unter Umständen gefährdet. Und die Anforderungen an Durchsuchungen sind deshalb sehr viel höher als bei normalen Durchsuchungen. Und laut Bundesanwaltskammer geht es bei dem Ganzen auch um das Interesse der Allgemeinheit an einem wirksamen Verfahren. Also auch an dem Rechtsanspruch auf ein faires Verfahren, das gefährdet sein kann, wenn eben solche Durchsuchungen stattfinden.
Zurück zum Angeklagten. Wie wirkte der Mann denn auf dich? Du warst ja bei Gericht dabei.
Also der Mann hatte zwei Gesichter, tatsächlich. Also auf der einen Seite ein sehr gut aussehender Kerl, muskulös, markantes Gesicht. Ne, schon eher so ein harter Typ, der bei Frauen gut ankommt. Das hat man ja auch gemerkt. Ne, mehrfach verheiratet, vielfacher Vater. Und ich glaube schon jemand, der Frauenherzen schnell für sich einnehmen kann. So halt ein harter Kerl. Auf der anderen Seite hat er aber im Gericht auch die ganze Zeit oder sehr oft geweint, also fast schon theatralisch, hat sich immer wieder so ein Taschentuch vors Gesicht gedrückt und das Gesicht so ganz verzweifelt verzogen. Und von daher hat er schon einen widersprüchlichen Eindruck hinterlassen.
Und die Zeugen, wie haben die ihn beschrieben, die ihn besser kannten?
Ja, manche haben ihn als sehr sympathischen Kerl beschrieben, als zuverlässig, als Familienmenschen, als freundlich, als herzlich. Und dann waren aber da auch die Aussagen, die eben von seiner Gewalttätigkeit sprachen, von seiner Reizbarkeit, der Eifersucht. Also es wurde schon deutlich, dass es hier um Menschen geht, der öfter auch mit der Polizei in Kontakt war, weil er Probleme verursacht hat.
Wie lautet denn letztendlich das Urteil?
Er wurde zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt. Und dieses Urteil ist inzwischen auch rechtskräftig. Also die Verteidigerinnen hatten Revisionen eingelegt und der Bundesgerichtshof hat sich das inzwischen alles angeschaut, hat keine Rechtsfehler gefunden und ganz im Wesentlichen ist es bei dem Urteil des Landgerichts Trier geblieben. Also lebenslang wegen Mordes.
Also da gab es auch gar keine Diskussion. Hat er die Tat hinzugegeben?
Er hat bis zum Schluss bestritten, irgendwas damit zu tun zu haben. Er hat immer wieder beteuert, er hätte diese Frau nicht umgebracht. Er hätte ja zur Familie gehört, es sei Familie gewesen. Er hätte ja nie was antun können. Also er ist bis zum Schluss dabei geblieben, dass er mit dieser Tat nichts zu tun hat.
Aber die Beweislage war dann so erdrückend, dass es eindeutig war.
Es waren mehr Indizien in diesem Fall. Also er hatte zum Beispiel seiner Freundin angekündigt, dass da was Schönes kommt, ne, am Tag, bevor die beiden dann geflüchtet sind. Er hat natürlich diese EC-Karte gehabt und seine Mitbewohner übergeben. Er war auf Videos zu erkennen, zu Uhrzeiten, die zur Tat passen. Also es gab halt sehr viele Hinweise darauf, dass er der Täter sein könnte. Und da war natürlich auch die persönliche Verbindung zu dieser Frau. Da war das Wissen um diese Geldkassette. Also am Ende hat halt sehr, sehr viel dafür gesprochen, dass er der Täter ist.
Ja, die Verteidigerin legte dann ja einen Tag später auch Revision ein. Warum?
Sie fand, dass dieser Fall noch nicht ausermittelt sei. Sie sprach von DNA-Spuren, die da unter anderem auf dieser EC-Karte noch gefunden worden seien, deren Ursprung nicht geklärt worden sei. Also sie fand, es sei nicht eindeutig bewiesen, dass ihr Mandant der Täter ist. Und ja, sie wollte eben, dass da noch weiter ermittelt wird.
Also irgendjemand hatte die EC-Karte in der Hand gehabt, der nicht Teil des Verfahrens war?
Ihren Aussagen zufolge, ja.
Die Staatsanwaltschaft sah das aber anders, oder?
Für die Staatsanwaltschaft war es glasklar, dass der Angeklagte der Täter ist.
Hatten denn die Anschuldigungen gegen die Verteidigerin noch irgendwelche Konsequenzen im Nachhinein?
Ja, das Landgericht hat sich ja damit befasst und ist zu dem Schluss gekommen, dass das Vorgehen der Staatsanwaltschaft rechtswidrig war. Also, dass diese Durchsuchungen nicht hätten stattfinden dürfen, weil das nicht verhältnismäßig war. Und für den Prozess hatte das jetzt keine Konsequenzen, weil der Oberstaatsanwalt wurde nicht von dem Fall abgezogen. Das lief also weiter wie bisher. Allerdings hat die Strafverteidigerin noch Strafanzeige gestellt gegen den Mithäftling. Wie sie berichtete, ist die irgendwie verloren gegangen. Sie hat dann nochmal nachgehört, aber was daraus geworden ist, ist noch offen.
Ein Schrotthändler erwürgt die Tante seiner Ex-Frau, um an ihr Geld und ihre EC-Karte zu kommen. Obwohl vor Gericht noch viele andere Menschen aus seinem Umfeld in den Prozess verstrickt werden, landet der 40-Jährige wegen Mordes hinter Gittern. Katharina, danke dir für die Infos.
Gerne.
Mehr Infos zu dem Fall und anderen Verbrechen aus der Region Trier findet ihr auf volksfreund.de/spurensuche. Schreibt uns gerne an podcast@volksfreund.de, wenn ihr dazu Kommentare oder Fragen habt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.